Die Klimaziele Deutschlands. Bis 2030 sollen 65% weniger Treibhausgase gegenüber 1990 ausgestoßen werden. Wie das noch erreicht werden soll, dazu hat die Bundesregierung vergangene Woche ihr Klimaschutzprogramm vorgelegt. Was genau geplant ist, darüber berichten wir gleich. Außerdem, Eier made in Bayern werden zur Mangelware. Wir berichten über Landwirte, die in die Geflügelhaltung wechseln. Und zum UN-Jahr der Frau in der Landwirtschaft, wenn die Bäuerin den Hof leitet. Eine Reportage. Am Mikrofon begrüßt sie Angelika Nörr. Das neue Klimaschutzprogramm der Bundesregierung bündelt alle Maßnahmen zur Einsparung von Treibhausgasen. Laut Gesetz minus 65% bis 2030. Davon sind wir allerdings noch weit entfernt. Das letzte Klimaschutzprogramm der Ampelkoalition war unzureichend, hatte das Bundesverwaltungsgericht im Januar geurteilt. Und bei Schwarz-Rot stand die Klimapolitik in den vergangenen Monaten hinter vielen anderen Themen zurück. Maximilian Ulrich berichtet darüber, was jetzt geplant ist.
Für SPD-Umweltminister Carsten Schneider ist sein Klimaschutzprogramm nicht nur gut für Deutschland, sondern für die ganze Welt.
Wenn wir vorangehen, wenn wir unsere Verantwortung wahrnehmen, wird es auch der Rest der Welt tun, weil wir diesen Planeten lebenswert erhalten wollen.
67 Maßnahmen enthält das Programm. Bis 2030 sollen zusätzlich 2000 Windräder gebaut werden. Elektroautos sollen wieder gefördert werden, sowie Ladeanlagen für E-Autos in Mehrfamilienhäusern. Auch das Deutschland-Ticket soll langfristig erhalten bleiben. Für klimafreundliches Heizen sollen moderne Wärmenetze gefördert werden und Industriebetriebe sollen beim Umstieg auf klimafreundliche Technologie gefördert werden. 8 Milliarden Euro soll all das kosten.
Ich will dem Klimaschutz neuen Schub geben. Wird das Thema aus der Polarisierung herausführen und gleichzeitig auch die Wirtschaft voranbringen, die unter teurem Öl und Gas leidet.
In den letzten Monaten hat die Regierung aber auch Maßnahmen auf den Weg gebracht, die den Klimaschutz bremsen könnten. Bei der Solarförderung will die CDU-Wirtschaftsministerin Reiche kürzen. Und Heizen mit Öl und Gas soll auf Druck der Union länger möglich sein. Da all das aber noch nicht in Kraft ist, ist es auch im Klimaschutzprogramm noch nicht mit einberechnet. Die Oppositionspolitikerin Katharina Dröge von den Grünen kritisiert deshalb:
Die Bundesregierung wird die Klimaziele nicht einhalten. Und das Klimaschutzprogramm, was heute vorgelegt wurde, ist im Endeffekt einfach nur eine dreiste Täuschung. Ganz zentrale Abrissgesetze, die Katharina Reiche aktuell plant, sind nicht berücksichtigt und damit hat Carsten Schneider sich die Welt schön gerechnet.
Auch die Linke kritisiert das Programm als teure Technologieförderung für Besserverdiener. Carsten Hilse von der AfD sagt, es gebe keinen menschgemachten Klimawandel, also bräuchte es auch keine Gesetze zum Klimaschutz.
Unser Ansatz ist, dieses Klimaschutzgesetz zurückzunehmen. Alle Gesetze und Verordnungen, die sozusagen auf dieses Klimaschutzgesetz aufsetzen, sozusagen komplett zu streichen.
Doch das Klimaschutzgesetz gilt und es macht klare Zielvorgaben. Der Expertenrat für Klimafragen, der die Bundesregierung berät, sagt, das neue Klimaschutzprogramm reiche nicht aus, um die gesetzlich vorgeschriebenen Klimamaßnahmen zu erfüllen. Sollte das stimmen, könnte es teuer für Deutschland werden. Verfehlt die Bundesregierung ihre Klimaziele bis 2030, muss sie ein Sofortprogramm auflegen, das viel Geld kosten könnte. Die aktuelle Bundesregierung ist dann allerdings schon nicht mehr im Amt. Denn schon 2029 steht die nächste Bundestagswahl an.
Das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung soll neuen Schub bringen, erntet aber Kritik. Auch aus Sicht von Hauptstadtkorrespondent Gabor Hallasch ist das Programm nicht überzeugend. Er meint, Klimaschutz insgesamt braucht ein neues Image. Sein Kommentar:
Klimaschutz ist anstrengend, kostet viel Geld, macht das Leben schwerer und nimmt mir meine Freiheit. Und wenn ich wenig davon halte, dann bin ich ein schlechter Mensch. Das sind so in etwa die Schlagwörter der vergangenen Jahre. Warum es aber nicht einmal mit einer Vision versuchen, wie wäre es damit? Elektroautos sind erschwinglich, ich kann sie an jeder Ecke laden. Die Bahn fährt pünktlich und zuverlässig. Das Deutschland-Ticket wird nicht regelmäßig in Frage gestellt und auch nicht immer teurer. Weil Öl und Gas mittlerweile so teuer sind, kommen sie zum Heizen gar nicht mehr in Frage. Macht auch nichts, weil es Alternativen gibt. Das ist leider nur ein Traum, der nicht so schnell wahr werden wird, aber vielleicht muss genau dieser Traum das Ziel sein. Klimaschutz braucht ein neues Image, er nervt nicht, kann sogar Freude machen und ist langfristig gesehen besser als jeder Tankrabatt. Wenn ich bei Spritpreisen von mehr als 2 Euro im Elektroauto an der Tankstelle vorbeifahren kann, wenn ich nicht erschrecke, wenn die Gasrechnung kommt, wenn Unternehmen investieren, weil Klimaschutz auch Wachstum bedeutet, also wenn ich nicht das Gefühl habe, ich werde zu etwas gezwungen, sondern weiß, dass ich klug für die Zukunft plane. So ein bisschen lese ich diese Vision auch im Klimaschutzprogramm der Bundesregierung. Weniger Polarisierung, sagt der Bundesumweltminister. Also nicht, dass die Frage im Raum steht, bin ich jetzt ein guter oder schlechter Mensch, sondern was lohnt sich, was macht Sinn? Aber das ist eben auch nur die Theorie und das Programm der Bundesregierung viel Papier. Deutschland ist alles andere als auf Kurs, wenn es darum geht, die Klimaziele zu erreichen. Und ich nehme es dem Umweltminister auch nicht ab, dass die Bundesregierung sich einig ist. Während er, Carsten Schneider, aufs Tempo drückt, tritt die Wirtschaftsministerin Katharina Reicher auf die Bremse. Vielleicht hat sie auch recht, wenn sie sagt, wir brauchen ein paar Jahre mehr Zeit. Auch die Wirtschaft wünscht sich weniger Druck, aber dann sollte die Bundesregierung sich auch einigen und nicht wieder unterschiedliche Signale senden. Schon die Ampel hat es nicht geschafft, Menschen beim Klimaschutz mitzuziehen. Die jetzige Bundesregierung versucht es, läuft aber dann wieder in unterschiedliche Richtungen. So wird es nicht funktionieren.
Soweit der Kommentar von Gábor Hallasch zum neuen Klimaschutzprogramm der Bundesregierung. Energie herstellen wie die Sonne, davon träumen Physiker seit vielen Jahrzehnten. Dabei geht es darum, Atomkerne zu verschmelzen und nicht zu zertrümmern, wie bei der Kernenergie. Die Kernfusion, so die Hoffnung, eine de facto saubere und unerschöpfliche Energiequelle. Nun, das aber. Schon in den 80er Jahren hieß es, in 20 Jahren sei die Kernfusion technisch möglich. Dann in den 2000er Jahren sagten Wissenschaftler, in weiteren 20 Jahren sei die Kernfusion als Energiequelle da. Heute kann man das zwar allerdings nur im Laborversuch und es wird deutlich mehr Energie gebraucht, als am Ende herauskommt. Zudem ist die Technik immens teuer. Die Bundesregierung will mehr als 2 Milliarden Euro in den Bau eines Kernfusionsreaktors stecken und der könnte in Biblis stehen. Katharina Wilhelm berichtet.
Riesige Bagger fahren Schotter in einer kargen Halle hin und her. Mittendrin Physiker Markus Roth, ausgestattet mit Schutzhelm und Brille. Früher war dieses Gebäude ein Teil des Atomkraftwerks in Biblis. Bald soll hier ein neues Kraftwerk entstehen.
Hier in diesem vorderen Bereich werden dann Reinräume installiert, sodass wir das erste Lasersystem hier einbauen können.
Markus Roth will mit seiner Firma Focused Energy ein Laserfusionskraftwerk bauen. Dafür sollen auch alte Gebäudeteile wie die riesigen Reaktorkuppeln genutzt werden. In ihnen soll die Kernfusion stattfinden. Mithilfe von Hochleistungslasern werden in einem Vakuum Temperaturen ähnlich wie auf der Sonne erzeugt. Die Wasserstoffisotope Deuterium und Tritium sollen so dazu gebracht werden, miteinander zu verschmelzen. Dabei entsteht Helium und gleichzeitig wird Energie frei, die man zur Stromerzeugung nutzen kann. Bis 2037 soll das erste Pilotkraftwerk fertig sein. Das werde zwar noch nicht marktfähig sein, sagt Roth, aber
wir gehen davon aus, dass Mitte bis Ende der 40er Jahre wir die ersten Kraftwerke ans Netz kriegen, die Strom zu einem Preis produzieren, dass wir keine staatliche Unterstützung mehr brauchen.
Bis dahin gibt es allerdings noch zahlreiche technische und finanzielle Herausforderungen. Zum einen müssen die speziellen Laser erst einmal entwickelt werden. Zum anderen braucht es spezielles Laserglas. Das könnte eine deutsche Firma herstellen, bislang aber in viel zu geringen Mengen.
Für unser Kraftwerk müsste die Firma Schott ungefähr 20 Tonnen Laserglas produzieren. Und aktuell würde das bei dem jetzigen Stand ungefähr 10 Jahre dauern.
Das heißt, auch extra Fabriken werden dafür noch gebraucht. Das geht aber kaum ohne verlässliche Zusagen und Unterstützung seitens der Politik. Vor allem CDU und CSU befeuern derzeit die Hoffnung, dass die Kernfusion irgendwann die Energieprobleme von morgen lösen könnte. Bundeskanzler Friedrich Merz geht sogar so weit, die erneuerbaren Energien nur noch als Übergangslösung zu bezeichnen. Diese Sichtweise findet Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung problematisch.
Die Diskussion um Kernfusion lenkt eher ab, weil sie den Eindruck erweckt, wir hätten in Kürze eine neue Technologie. Das ist eine Wunschvorstellung. Heute müssen wir es erforschen. Wir müssen es auch nach Jahrzehnten erforschen, bis wir überhaupt wissen, ob eine kommerzielle Nutzung für die Stromerzeugung möglich sein wird. Wir halten es für sehr unwahrscheinlich.
Umweltverbände wie der Bund für Umwelt und Naturschutz sehen noch andere ungeklärte Fragen. Zum Beispiel, was mit dem Atommüll passieren soll. Denn auch bei der Kernfusion entstehen radioaktive Abfälle, die rund 50 bis 100 Jahre sicher gelagert werden müssen, sagt Bernd Neumann vom BUND Hessen.
Wenn man es untersucht, sind es 5 bis 10 Mal so viel Menge an Atommüll, an Materialien, die dort anfallen. Zumal man, das ist auch oft nicht erwähnt worden, dass man diese Abschirmwände dieses Reaktors alle Jahre, 2 Jahre oder 10 Jahre auch immer wieder erneuern muss.
Physiker und Unternehmer Markus Roth glaubt, Deutschland könne den Anschluss verlieren, wenn man jetzt nicht in die Kernfusion ausreichend investiert. Dass die Fusionsenergie mal Wind- oder Solarkraft ersetzen könnte, sieht er aber nicht.
Wir sagen auch bei jeder Gelegenheit, wir müssen jetzt in die Erneuerbaren investieren, weil das eine Technologie ist, die wir jetzt zur Verfügung haben. Und die Energie, die wir jetzt aufbauen, die werden wir auch in Zukunft brauchen.
Denn das sei sicher, der Strombedarf wird weiter wachsen.
Leere Eierregale im Supermarkt, das ist keine Seltenheit und vor Ostern ein symbolbehaftetes Thema. Eier mit bayerischer Herkunft werden immer knapper und teurer und der Mangel herrscht nicht erst seit Vogelgrippe und anderen Tierseuchen. Die Nachfrage nach Eiern steigt, aber schon jetzt werden nur die Hälfte der verbrauchten Eier auch hierzulande produziert. Eine lukrative Marktlage für Eierproduzenten, auch für Neueinsteiger. Uli Detsch berichtet.
200 Millionen Eier im Jahr verkauft Franz Josef Kolb mit seiner Firma Bavaria Ei in Amberg, landesweit, an alle großen Lebensmittelketten. Viel zu wenig, sagt er. Die Nachfrage seiner Kundschaft kann er nicht bedienen.
Wir könnten tatsächlich noch viel mehr Geschäft machen, aber aktuell ist der Eiermarkt komplett leergefegt.
Zusätzlich zu den Eiern seiner eigenen 500.000 Hühner bezieht Bayerns größter Eierproduzent und Händler Eier von Partnerlandwirten. Dringend sucht der Neueinsteiger und wirbt im Bayerischen Landwirtschaftlichen Wochenblatt mit einer Anzeige Legehennenhalter gesucht.
Wir könnten 900.000 Tierplätze noch aufnehmen, das sind rund 60 Ställe, 15.000 Einheiten, das eigentlich so die gängige Größe ist für die Landwirte.
Kohl winkt mit auskömmlichen langfristigen Abnahmegarantien, sichere rund 2.000 Euro Einnahme brutto am Tag und einen guten Gewinn bringen 15.000 Hühner in Freilandhaltung. Schweinehalter, Milchbauern und Ackerbauern, die noch gar keine Tiere halten. Viele Landwirte interessieren sich. Die rund 1,5 Millionen Baukosten wären kein großes Risiko bei besten Marktprognosen. Aber die Verbraucher fragen vor allem nach bayerischen Bio- und Freilandeiern. Und für diese Haltungsform braucht es viel Platz am Stück rund um den Hof. Franz Josef Kuhl.
Wenn ich dann 15.000er Freilandstall nehme, brauche ich 6 Hektar Auslauffläche neben dem Stall, also nicht nur Wasser, Strom, nicht zu nah am Ort, möglichst weit weg vom Wald, sondern auch eben ein 6 Hektar Ackerflächenstück in Bayern. Sehr, sehr schwierig.
Trotzdem, es gibt solche Landwirtinnen und Landwirte. Im oberfränkischen Röslau etwa bereiten Rauben und Bagger gerade alles vor für das riesige Fundament eines neuen Stalles für 15.000 Legehennen in Freilandhaltung. Genug Auslauffläche haben die Hummels. Und Zuversicht auch, trotz 1,5 Millionen Baukosten. Sarah und Alexander Hummel geben ihre veraltete Milchviehhaltung auf und wagen Neues. Eier eben.
Das Problem ist heutzutage in der Landwirtschaft, entweder man geht das Risiko ein und man wächst, oder man muss weichen. Also das Sprichwort wachsen oder weichen ist da buchstäblich gegeben eigentlich.
Und die sagen alle, dass die nächsten 5 Jahre sicherlich die Eier weiter knapp bleiben und leichte Prognosen sagen sogar auf die nächsten 10 Jahre.
Mit derzeit 16 Cent für ein Ei kalkulieren die Hummels, Tendenz steigend. Nicht einmal jedes zweite Ei kommt in Bayern aus heimischen Stellen. Bei den besonders gefragten Freiland- und Bio-Eiern liegt die Selbstversorgung bei nur 30%. In Holland, von wo bislang viele Eier nach Bayern kamen, werden viele Ställe aus Umweltgründen stillgelegt. Und norddeutsche Produzenten fahren lieber kurze Strecken als den weiten Weg nach Bayern. Fachleute sind sich einig. Bayerische Eier werden immer mehr zum Lebensmittel, quasi in limitierter Auflage.
Kühe melken, Buchführung managen, kochen, Kinder erziehen, Alltag für Frauen auf Bauernhöfen. Ein Drittel der Arbeitskräfte in der Landwirtschaft sind Frauen, aber nur wenige von ihnen leiten auch einen Betrieb. Nur 11% der Höfe in Deutschland werden von einer Frau geführt. Um Frauen in der Landwirtschaft sichtbarer zu machen, haben die Vereinten Nationen dieses Jahr zum Internationalen Jahr der Frau in der Landwirtschaft erklärt. Imken Schmidt aus Schleswig-Holstein führt zum Beispiel einen Familienbetrieb in 5. Generation weiter als erste Frau. Vinetta Richter hat sie für ihre Reportage besucht.
Früh am Morgen im Kuhstall von Imken Schmidt. Draußen ist es noch dunkel, aber der Arbeitstag der Landwirtin hat längst begonnen. Ihre blonden Haare sind zum Dutt zusammengebunden, die Kühe warten schon.
Ja, der Wecker klingelt um 5, dann falle ich aus dem Bett, dann ziehe ich mich schnell an und bereite den Melkstand vor und um 5:30 läuft die Melkmaschine.
Imken Schmidt ist 43 Jahre alt, dreifache Mutter und Herrin über etwa 180 Milchkühe auf ihrem konventionellen Milchbetrieb. Jetzt steht sie im Melkstand. 32 Melkapparate hängen in der Mitte herunter. Links und rechts stehen schwarz und braun gemusterte Kühe mit prallen Eutern. 30 Liter Milch gibt eine Kuh am Tag. Mit ihrer pragmatischen, zupackenden Art wischt sie die Zitzen mit einem sauberen Tuch ab.
Die Kühe werden ja zweimal am Tag gemolken. Wir müssen einmal die Zitze animieren quasi und einmal schauen wir, ob dann alles in Ordnung ist mit der Eutergesundheit. Dann machen wir sauber und dann wird angesetzt. Abgenommen wird das automatisch.
Der Büthof in Dithmarschen in Schleswig-Holstein ist ein Familienbetrieb, wie er im Buche steht. Mehrere Generationen helfen, arbeiten und leben zusammen auf dem Hof.
So, komm.
Während die Landwirtin sich um die Kühe im Melkstand kümmert, helfen ihre Eltern, die Tiere in den Stand zu treiben und ihre Kinder misten den Stall aus. Imken Schmidt hat ihr Leben lang auf dem Hof gelebt. Sie hat nach der Schule erst eine Hauswirtschaftslehre gemacht und im Anschluss dann die Landwirtschaftsschule besucht.
Also ich bin jetzt die fünfte Generation, aber die erste weiblich. Ich habe den Hof 2018 übernommen, meinem Vater. Also wenn mein Ur-Ur-Opa das wüsste, der wird wahrscheinlich die Hände über den Kopf schlagen, aber ja, ich bin da stolz drauf, ja.
Sie hat sich einen Traum erfüllt und die Familie hat mit einer jahrhundertealten Tradition gebrochen. Der Hof ging nicht an einen männlichen Nachkommen. Die aktuelle Forschung zeigt, dass in vielen Köpfen immer noch verankert ist, dass Höfe von Männern geführt werden. Den Milchkühen und ihren Kälbern auf dem Büthof scheint es egal zu sein, wer den Hof führt. Ein Kälbchen wurde gerade erst an diesem Morgen geboren. Jetzt bekommt es noch seine obligatorische Ohrmarke.
Einen Tiernamen habe ich jetzt nicht. Mit F.
Friederike.
Fink Friederike.
Ja.
Gut, das Kalb soll jetzt Friederike heißen.
Imken Schmidt streichelt Friederike nochmal ausgiebig. Dann darf das Kalb erstmal bei seiner Mutter bleiben und in der Welt ankommen. Dass Imken Schmidt hier nicht nur Betriebsleiterin ist, sondern auch als Hofbesitzerin im Grundbuch steht, ist keine Selbstverständlichkeit. Nur 12% der landwirtschaftlichen Betriebe in Schleswig-Holstein werden von Frauen geführt.
Das war mir gar nicht so bewusst. Also ich kenne schon einige Frauen, die landwirtschaftliche Betriebe übernommen haben, aber dass es jetzt so wenig sind. Ja, aber warum denn nicht? Also es kann eine Frau genauso gut wie ein Mann auch.
Warum aber nicht mehr Frauen landwirtschaftliche Betriebe leiten und wie der Lebensalltag der Frauen in der Landwirtschaft generell aussieht, das erforscht Jana-Luisa Pieper. Die Soziologin von der Universität Göttingen promoviert in diesem Bereich und erklärt am Telefon:
Ich habe verschiedene Barrieren in meiner Forschung rausgearbeitet und dazu gehört einerseits die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung bzw. die Aufteilung der Arbeit auf dem Hof und die Vorstellung, wer welche Tätigkeiten übernimmt.
Der Mann fährt den Traktor, bestellt die Äcker und trifft als Chef alle betrieblichen Entscheidungen. Seine Frau hält ihm den Rücken frei, kümmert sich um Kinder, Haushalt und die Tiere. Diese traditionelle Arbeitsteilung ist bei vielen noch im Kopf verankert. Das kann auch gut so funktionieren, bis die Ehe kaputt geht oder der Mann plötzlich verstirbt. Viele Frauen, die in einen Hof eingeheiratet haben, stehen dann mit nichts da. Denn viele Ehefrauen sind mitarbeitende Familienangehörige. Oft bedeutet das, sie arbeiten zwar auf dem Betrieb mit, übernehmen Verantwortung, aber sie sind nicht immer offiziell angestellt und trotz Mitarbeit nicht ausreichend in der landwirtschaftlichen Altersvorsorge abgesichert.
Teilweise haben sie kein eigenes Konto, bekommen keinen eigenen Lohn, sondern das wird dann alles vom Betriebskonto gemacht.
In der Landwirtschaft gilt ein einfaches Prinzip.
Der Hof steht über den Menschen und der Auftrag ist in der Familie, den Hof erfolgreich weiterzuführen und erfolgreich in die nächste Generation zu übergeben.
Der Hof ist gleichzeitig Existenzgrundlage und Altersvorsorge für viele in der Landwirtschaft. Denn hauptberufliche Landwirtinnen und Landwirte bekommen keine Rente aus der allgemeinen gesetzlichen Rentenkasse. Für sie gibt es eine eigene landwirtschaftliche Alterskasse. Außerdem gibt es noch das Prinzip des Altenteils. Das greift auch bei Imken Schmidt in Dithmarschen. Sie zahlt ihren Eltern und Großeltern eine Art Rente aus dem Gewinn des Hofes. Wie hoch dieses Altenteil ist, ist nicht gesetzlich festgelegt, sondern das entscheidet jede Familie im Hofübergabevertrag selbst.
Meine Oma, die lebt ja auch noch davon quasi. Also das ist ja so ein Erbe, was man dann mit dem Hintergrund auch dann weitergibt, dass man versorgt ist.
Mittlerweile ist es Vormittag. Die Sonne scheint, das warme Wetter tut nicht nur den Menschen gut.
Frühling, ne?
Imken Schmidt nimmt den Kälbern ihre Decken ab.
Brauchen wir nicht mehr, die viel zu warm.
Wie in vielen landwirtschaftlichen Familienbetrieben in Deutschland soll auch der Büthof irgendwann an die eigenen Kinder gehen. In diesem Fall sind es 3 Töchter. Wiebke fährt gerade mit einem kleinen roten Trecker Stroh zum Stall. Sie ist groß, hat rote Haare und ist 22 Jahre alt. Sie macht aktuell ihren Meister in Landwirtschaft. Ihre Schwester Beke streichelt eines der Kälber. Sie ist 19, lacht viel und hat blonde Haare. Auch sie sieht ihre Zukunft in der Landwirtschaft. Sie ist gerade im dritten Lehrjahr zur Landwirtin. Die jüngste Tochter geht noch zur Schule und ist an diesem Vormittag nicht auf dem Hof mit dabei. Beke hat ihre Kindheit genossen.
Wir sind natürlich zwischen den Kühen aufgewachsen. Unsere Mutter hat uns im Schrotkasten immer mitgefahren, beim Kälberfüttern. Und natürlich, unsere Eltern hatten auch nicht immer Zeit für uns, als wir aufgewachsen sind. Und dann waren wir viel bei Oma und Opa, so zum Aufpassen.
Der Büthof wird wahrscheinlich an Wiebke gehen, die älteste der drei Töchter.
Ich freue mich, dass ich diesen Hof übernehmen kann, dass ich diese Möglichkeit habe. Das ist natürlich auch ein Geschenk. Es hat nicht jeder, aber es steht natürlich auch sehr viel Druck dahinter. Und ich gebe mir auch irgendwie einen Teil von mir selber auf. Sagt man das so? Weil ich ja an diesem Hof gebunden bin. Ich kann nicht von heute auf morgen einfach sagen, ich höre jetzt auf, sondern ich bin hier und ich habe Verantwortung für Tiere und Menschen. Ich kann nicht einfach in Urlaub fahren.
Wiebke weiß, was auf sie zukommen könnte. Verantwortung für die Tiere und die Angestellten auf dem Hof, Dokumentation machen, Abrechnungen und Finanzen im Blick behalten, Kälber versorgen, Tierarztbesuche organisieren, Mittagessen kochen, aufräumen, Haushalt machen, melken. Das ist nur ein kleiner Überblick über die Aufgaben von Imken Schmidt auf dem Büthof. Für sie und auch für andere Frauen in der Landwirtschaft ist es normal, von einer Aufgabe zur nächsten und wieder zurückzuspringen.
Also ohne die Frauen geht es, glaube ich, meistens gar nicht. Und Frauen können sich auch richtig gut organisieren, finde ich immer. Die managen das irgendwie so alles, wachsen da auch rein, denke ich mal. Ne? Und machen sich irgendwann auch gar keine Gedanken mehr darüber, wie sie das eigentlich alles schaffen.
Ideelle Wertschätzung für die Arbeit. Das bedeutet für Imken Schmidt auch, dass sie als Chefin auf dem Hof auch von außen anerkannt wird. Und da kommt es mitunter zu Missverständnissen.
Man hat manchmal ja Vertreter, die kommen auf den Hof und möchten gerne mit dem Chef sprechen. Dann sage ich ja, ich bin der Chef.
Imken Schmidt ist noch verheiratet, aber lebt in Trennung. Ihr Ex ist ihr Angestellter. Auch Tochter Beke muss die Rollenverteilung manchmal erklären.
Jeder geht immer davon aus, dass der Betrieb meinem Vater gehört. Und dann muss man immer sagen, nee, das ist der Betrieb von meiner Mutti. Also ich kann es ja verstehen, so, es gibt es ja nicht zu häufig. Aber ich finde, jetzt in den nächsten Jahren sollte das vielleicht mal ein bisschen mehr normalisiert werden.
Wie normalisiert man das? Noch einmal nachgefragt bei der Soziologin Jana-Luisa Pieper.
Es braucht strukturelle Maßnahmen auf politischer Ebene, um Anreize zu schaffen, Frauen in der Landwirtschaft zu fördern. Das heißt zum Beispiel Betriebsleiterin bei Direktzahlungen auf EU-Ebene zu fördern. Das geht eben.
Während Beke und Wiebke die schon etwas älteren Kälbchen mit noch dampfender Milch füttern, merkt man schnell, dass sie selbstbewusst sind.
Ja, die Mädels, die was lernen wollen, sollen keine Angst haben. Es wird mal ein Spruch kommen, aber man darf auch einen Spruch zurückgeben.
Und zwischen den Männern muss man sich auch beweisen.
Ja.
Das ist so.
Es braucht Vorbilder wie Imken Schmidt, die nicht nur ihren Töchtern, sondern auch anderen Frauen zeigt, dass eine weibliche Betriebsleitung keine Ausnahme sein muss. Ihre Töchter wachsen selbstverständlich damit auf. Zumindest hier auf dem Büthof fragt sich niemand mehr, ob eine Frau einen landwirtschaftlichen Betrieb führen kann.
Frauen in der Landwirtschaft, eine Reportage von Vinetta Richter. Einen schönen Sonntag noch wünscht Angelika Nöhr.
Das war Landwirtschaft und Umwelt. Jeden Sonntag um 7:05 Uhr bei BR24.